einer meiner Lieblingsschriftsteller, Erich Kästner, er hat einmal geschrieben, wird's besser, wird's schlechter, fragen wir uns alljährlich. Seien wir ehrlich, Leben ist immer lebensgefährlich. Ja, von etwas Ähnlichem spricht auch der 119. Psalm. In Vers 109 heißt es nach der Übersetzung Luther 84, mein Leben ist immer in Gefahr. Mein Leben ist immer in Gefahr. Nach einer älteren Übersetzung, Luther 1912, heißt der gleiche Vers, ich trage meine Seele immer in meinen Händen. Ich trage meine Seele immer in meinen Händen. Hört sich etwas anders an. Und doch geht es auch irgendwie ums gleiche Thema. Jesus sagt einmal, was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und nähme doch Schaden an seiner Seele. Auch hier ist das Leben, die Seele im Blick. Und in der Bibel ist das das gleiche Wort für Seele, für Leben, Nefesh. Es geht in beiden Fällen um das Gleiche, um unsere Beziehungen zu den Mitmenschen und der Mitwelt, zu Gott und zu uns selbst. In Krisen gerät jeder, in Gefahren. Und es geht für jeden von uns auch darum, hindurchzukommen, die Seele in die Hand zu nehmen und durch die Krise zu kommen. Aber wie geht das? Als ich mir Gedanken gemacht habe über dieses Thema, das war in den letzten Wochen, ein Anlass war das Kreispastorentreffen. Ich sollte dazu etwas sagen. Und als Edgar Daub mich anrief und sagte, das Thema haben wir uns überlegt, kannst du dazu etwas sagen? Da habe ich im ersten Moment gar nicht an Corona gedacht, sondern mir fielen alle möglichen persönlichen Krisen ein. Und es wurde ja gerade so nett als Experte für Krisen bezeichnet, da musste ich erst mal schlucken, ob ich denn zum Experten geworden bin, vielleicht zum Experten im Erleben von Krisen, aber nicht unbedingt zum Experten, sie auch alle zu lösen. Das fing schon in den ersten Lebensjahren an. Meine erste Lebenserinnerung, die älteste, die ich habe, an die ich mich richtig gut erinnern kann, das ist der Tod meines Großvaters. Ich war 4 Jahre alt und durfte nicht mit auf den Friedhof. Was habe ich das den Erwachsenen übel genommen? Das Thema Trauer hat mich immer wieder im Leben ereilt. Aber ich habe lange gebraucht, um auch einen Kontakt zu diesem Gefühl zu bekommen. Ja, sogar auch weinen zu können. Viele Ausbildungskurse und eigene Therapie hat es gebraucht, um das zu können. Ja, und das ist tatsächlich etwas, worüber ich froh bin, dass ich das gelernt habe. Manchmal auch mit harter Arbeit lernen konnte. Eigene Krisen fielen mir ein, wie ich jahrelang erfolglos versucht habe, der Seelsorger meiner Eltern zu sein. Ich bin grandios gescheitert. Oder wie ich bei der Bundeswehr versucht habe, mich auf das, was ich dort so schwierig fand. Ich habe das als eine sehr kritische Krisenzeit erlebt. Ich habe versucht, mich darauf einzustellen, indem ich von Kafka in der Strafkolonie gelesen habe. Oder von Solzhenitsyn, ein Tag im Leben des Iwan Denisowitsch. Auch da geht es um Strafgefangenenlager. Oder anderes in der Richtung mehr. Ich habe versucht, es irgendwie für mich gut hinzukriegen, nach dem Motto, schlimmer geht nimmer. Es gab auch Krisen, in denen ich gar nicht viel tun konnte. Ich denke, als ich einmal beide Hände in Gips hatte und ein guter Freund mich einige Tage lang komplett versorgen musste. Oder als ich plötzlich aus heiterem Himmel eine beginnende Meningitis hatte und meine Frau geistesgegenwärtig mich am Freitag noch ins Krankenhaus gefahren hat, wenn sie bis Montag oder ich bis Montag gewartet hätte, wäre es vielleicht zu spät gewesen. Eine zentrale Erfahrung in manchen Krisen war für mich, dass ich eben nicht selbst für mich gesorgt habe, sondern dass da andere waren, die für mich gesorgt haben. Als ich Ostern 83 einmal mit Tumorverdacht im Krankenhaus war, schickten mir meine Freunde, mit denen ich mich eigentlich treffen wollte, über Ostern eine Predigt vom Ostergottesdienst. 1. Korinther 15, Glaube sieht hinter den Horizont. Willi Weber hat die Predigt gehalten. Das gab mir damals Mut. Das hat mir Hoffnung gemacht in dieser unsicheren, beängstigenden Situation im Krankenhaus. Da waren andere, die mir Hoffnung und Mut gemacht haben, die mir sozusagen mit meiner Seele in der Hand durch die Krise geholfen haben. Und jetzt noch Corona. Globale Krisen gab es ja auch früher schon. Und unsere Eltern- oder Großelterngenerationen haben noch ganz andere Dinge erlebt. Meine Eltern sind beides Flüchtlingskinder gewesen. Und sie haben wenig erzählen können von dem, was sie erlebt haben. Und was sie erzählen konnten, war schlimm genug. Und doch, Corona ist eine Krise, die für viele, für uns alle in der Gesellschaft und auch in der Gemeinde Erleben mit sich bringt, was ausgehalten werden muss. Ängste, Unsicherheiten. Und wir wissen in vielen Fällen nicht, wie es weitergeht. Gibt es die zweite Welle? Ist sie schon da? Und was kann noch alles kommen? Es ist zwar manches wieder möglich, wir können uns hier treffen, wie schön, aber es sind auch nicht alle da. Was ist denn mit denen, die wir schon so lange nicht gesehen haben? Auch das gehört zum Erleben in Gemeinde- und Corona-Zeiten dazu. Dass Kontakte schwierig sind, das, was so sonst so unser Fund, unsere Ressource ist, dass wir gerne und gut in Kontakt miteinander sind. Das ist oft erschwert. Ja, durch Corona treten manche Krisen verstärkt hervor. Und es gibt Menschen, die so große Ängste entwickeln, dass ihnen die Kontrolle über das Leben entgleitet, dass sie anfangen, Verschwörungstheorien zu entwickeln. Das wäre nicht mein Ding, ich will auch gar nicht den Stab darüber brechen, aber ich halte das für ein Symptom unserer Krise, dass Menschen anfangen, so ein bisschen durchzudrehen. Und da ist es wichtig zu fragen, wichtig zu schauen, was hilft uns denn, was hilft mir? Was kann auch, ja, was kann mir gut tun? Und ich will nur ein paar Stichworte sagen auf unterschiedlichen Ebenen. Also es fängt ja vielleicht schon damit an, dass ich einmal auf das achte, was ich sonst eher nicht beachte. Gerade in Krisenzeiten. Und was ich oft eher nicht beachte, was ich tendenziell vernachlässige, das ist bei mir nicht unbedingt die Psyche oder auch nicht unbedingt das geistliche Leben, das ist der Körper. Also was bei mir als erstes hinten runterfällt, das ist, dass ich auf den Körper achte. Und einer von den wichtigsten Propheten in der Bibel, bei Elia, da war es so ähnlich. Er hatte sich übernommen und macht dann die Erfahrung, dass ein Engel ihn versorgt, ihm Essen und Trinken bringt. Ja, und ihn dann auch erst noch mal eine Runde weiter schlafen lässt. Also körperliche Versorgung, Entspannung und dann Bewegung. Ich glaube, ich war in meinem ganzen Leben noch nicht so viel wandern und Radfahren wie im letzten halben Jahr. Nachdem ich die ersten Wochen überlegt habe, wie mache ich denn jetzt eigentlich weiter? Wie kann ich denn weiter arbeiten und mein Leben gestalten, wenn ich so vieles nicht mehr tun kann? Da war es für mich ganz wichtig, jetzt nicht nur darüber zu brüten, was ich denn machen kann, sondern etwas zu tun, mich zu bewegen. Und ich war mittlerweile sogar mal eine Zeit lang pilgern. Das war schön, tagelang zu laufen, ohne mit einem Menschen zu sprechen. Das hat mir gut getan, als jemandem, der ständig redet und immer in Kontakt ist, auch einfach mal im eigenen Körper anzukommen und zu Hause zu sein. Ein anderer Punkt ist ja, wie widerstandsfähig sind wir denn eigentlich? Gerade in Krisenzeiten ist das ja die Frage. Welche Ressourcen, welche Resilienz, um dieses Wort einmal zu nehmen, habe ich denn? Welche Widerstandskraft und Fähigkeit? Die Forschung hat sich damit beschäftigt und hat 6 Resilienz, also Widerstandsfaktoren und Kräfte herausgefiltert. Kinder entwickeln diese Widerstandskraft, wenn sie Entwicklungsaufgaben bewältigen. Und eine ganz wichtige, hört sich total banal und selbstverständlich an, aber ein ganz wichtiges ist, dass ich mich wahrnehmen kann. Dass ich spüre, wie es mir geht. Bei vielen Menschen in Beratung und Seelsorgezusammenhängen erlebe ich, dass sie das gar nicht können. Ja, dass es erstmal ein paar Gespräche braucht, um diesen Kontakt zum eigenen Erleben wieder zu finden. Ich bin im Moment einfach nur völlig konfus und durcheinander und merke dann vielleicht erst nach und nach, ich bin ja traurig. Oder ich habe Angst. Oder ich bin wütend. Und dann fange ich vielleicht im dritten oder vierten Schritt an zu verstehen, warum denn? Selbstwahrnehmung von Gefühlen und Gedanken, ein wichtiger Resilienzfaktor. Und das dann auch mit dem, was anderen Menschen auffällt, in Beziehung zu setzen. Was anderen an mir auffällt. Dass ich das überhaupt hören kann. Wenn jemand mir sagt, du, ich nehme da gerade, ich habe den Eindruck, du bist ganz schön wütend oder ganz schön besorgt. Und dass ich dann sagen kann, ja, stimmt eigentlich. War mir noch gar nicht aufgefallen, aber jetzt, wo du das sagst, das könnte stimmen. Dass ich ein anderer Resilienzfaktor ist zum Beispiel, dass ich eine Kompetenz habe, Probleme zu lösen. Dass ich überhaupt erst einmal wahrnehme, ja, dass ich jetzt in der Corona-Krise meine geplante Arbeit nicht wie geplant durchführen kann, das ist für mich ein Problem, denn dann verdiene ich nichts. Kommt kein Umsatz rein. Und damit muss ich irgendwie umgehen. Eine Möglichkeit wäre, in Panik zu verfallen. Wäre nicht so gut. Eine andere Möglichkeit wäre, einfach mal abzuwarten, wie sich die Dinge entwickeln. Passt auch nicht. Ich brauche eine realistische Weise, damit umzugehen. Dass ich mir Ziele setzen kann, dieses Problem zu lösen, indem ich es vielleicht erst einmal angehe, mir Unterstützung suche, gucke, was könnte denn gehen. Also Problemlösekompetenz, ganz unterschiedliche Resilienzfaktoren, Widerstandsfaktoren kann es geben, die mir helfen, auch in einer Krisensituation zurechtzukommen. Körperlich, psychisch, aber auch sozial ist es wichtig, mit Krisen umzugehen. Denn wir sind ja soziale Wesen, wir sind auf Beziehungen angelegt. Auch wenn es mir vielleicht gefällt, auch mal für mich alleine zu sein, brauche ich doch Beziehung. Und in manchen Krisensituationen war für mich ein wichtiger Schritt, erstmal meine Freunde zu informieren. Und auch jetzt in der Corona-Zeit habe ich dann gelernt, öfter mal zu skypen oder zu zoomen. Das ist zwar nicht ganz genauso schön, wie sich zu treffen, aber besser als gar keinen Kontakt zu haben. Der Apostel Paulus hat den Ältesten in Ephesus in seinem Abschiedsbrief geschrieben: Gebt Acht auf euch selbst. Und damit meint er ja auch die soziale Rolle. Also wer mit Menschen arbeitet, die Ältesten in Ephesus, genauso wie in jeder anderen Gemeinde oder überhaupt, wo Menschen mit Menschen arbeiten, da sind sie in dieser Rolle besonders gefordert. Und in Krisenzeiten noch mal mehr. Dann hat jemand, der mit Menschen arbeitet, nicht nur die eigenen Belange zu bewältigen, sondern kriegt vielleicht noch ganz viel erzählt, ganz viel aufgeladen und muss das auch irgendwie verarbeiten und tragen und bewältigen. Und das ist gar nicht so leicht. Also es braucht auch im sozialen Gefüge eine Umgehensweise mit Krisen. Unser Psalmvers, Psalm 119, Vers 109, ich sage Ihnen noch einmal nach Luther 1912, ich trage meine Seele immer in meinen Händen. Heißt ja, wir brauchen mit unserem Leben, so mit unserem Erleben auch Aufmerksamkeit. Wir brauchen Schutz, wie als wenn wir uns in einer hohlen Hand haben und auch so ein bisschen bergen könnten. Und es bedeutet aber auch, dass ich ja diese Sorge für mich selbst auch tatsächlich in die Hand nehme, dass ich sie anpacke, dass ich sie ergreife, dass ich was unternehme, dass ich nicht einfach nur Opfer der Verhältnisse bin, sondern auch Gestalter. Ein ganz zentraler Punkt in jeder Seelsorge und Beratung, finde ich, ist immer wieder Menschen auch handlungsfähig zu machen. Dass ein Mensch wieder dahin kommt und sagt, ja, ich kann ja was machen. Ich bin ja nicht nur ohnmächtig. Ich kann was anfangen. Und dann übersetzt Luther 84 diesen Psalmvers auch, mein Leben ist immer in Gefahr. Das ist eben die andere Seite. Wir sind störbar. Wir sind fragil. Oder mit dem Wort aus dem 2. Korintherbrief, wir sind irdende Gefäße. Wir sind zerbrechlich. Und es gibt ganz viel, was wir nicht in der Hand haben. Und bei allem Bemühen, bei aller Anstrengung, was wir selber in die Hand nehmen können, sind wir auch begrenzt. Und es gibt vieles, was wir eben tatsächlich nicht in der Hand haben und nicht kontrollieren können. Und zu einem geistlichen Verständnis unserer selbst und unseres Lebens gehört beides dazu. Luther 1912 und Luther 1984. Dass wir immer in Gefahr sind und dass wir aber auch was machen können. Und dass es wichtig ist, da auch immer wieder hinzukommen. Bei allem, was eben auch nicht in unserer Hand liegt. Dieses Paradoxe, das dürfen wir, glaube ich, nicht auseinanderreißen, sondern müssen wir beides sehen. Ein letzter Gedanke, Hoffnung stärken. In jedem krisenhaften Erleben ist das, glaube ich, der Kern einer nicht nur auf mich selbst, sondern auf die Gemeinschaft gerichteten Fürsorge. Wenn ich in den Blick nehme, was auch anderen Mut macht, dann tut mir das selber auch gut. Also nicht erst auf mich und nur auf mich schauen, sondern das, was ich bei anderen ermutigend und hoffnungsvoll finde, das stärkt mich auch und macht mir auch Mut und Hoffnung. Wenn wir in der Corona-Zeit einmal gucken, was stärkt denn eigentlich, was könnte denn Menschen und unserer ganzen Gesellschaft auch Hoffnung machen, dann gibt es so den ein oder anderen säkularen Propheten, der Mut und Hoffnung macht, finde ich. Zum Beispiel den Soziologen Hartmut Rosa. Der sieht auch die Chance für einen Paradigmenwechsel, wenn der atemlose Betrieb einmal ins Stocken gerät, und sieht dann, dass sich die Gelegenheit für einen kollektiven Pfadwechsel öffnet, wo eingespielte Pfade verlassen werden und Neues hervorgebracht werden kann. Oder das renommierte Wuppertal-Institut in seinem Diskussionspapier Näher öffentlicher Agiler markiert drei Eckpfeiler einer resilienten Post-Corona-Stadt. Und dazu, sagen sie, gehören zum Beispiel lokale Wirtschaftskreisläufe, nachhaltige und gesunde Städte, Experimentiermut und anderes mehr. Oder der Zukunftsforscher Matthias Hawkes, er regt zu einer Regnose an. Hawkes sagt, im Gegensatz zur Prognose schauen wir dann nicht in die Zukunft hinein, sondern wir schauen sozusagen von der Zukunft aus zurück ins Heute. Regnosen bilden, so sagt er, eine Erkenntnisschleife, in der wir uns selber mit einbeziehen und so aus mancher Angststarre wieder in die Lebendigkeit kommen. Eine starke Vision, die das Coronavirus hinterlässt, so Hawkes, sind auch die musizierenden Italiener auf den Balkonen oder die Satellitenbilder von den Industriegebieten Norditaliens und Chinas ohne Smog. Wann hat es das einmal gegeben? Wenn das Virus so etwas kann, vielleicht können wir ja so etwas dann auch. Was für eine Zukunftsperspektive. Meine Hoffnung hat das gestärkt, auch so etwas einmal zu hören. Oder der Blick in die Bibel. Ich lese ein paar Verse aus dem 5. Kapitel des Römerbriefes. Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn haben wir auch den Zugang im Glauben zu dieser Gnade, in der wir stehen, und rühmen uns der Hoffnung der zukünftigen Herrlichkeit, die Gott geben wird. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch der Bedrängnisse, weil wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt. Geduld aber Bewährung, Bewährung aber Hoffnung. Und Hoffnung lässt nicht zu Schanden werden. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Was für eine Hoffnungsperspektive. Mir fiel auch noch eine Geschichte ein, und mit der möchte ich gerne die Predigt beschließen. Eine Geschichte, die mir ein sehr guter Freund vor Jahren einmal erzählt hat. Als er nämlich mit seinen Kindern in einem Restaurant war, da fragte ihn sein 6-jähriger Sohn, ob er denn das Dankgebet sprechen könnte. Und als sich dann alle beugten und zusammen beteten, da sprach er dann: Ich danke dir, Gott, du bist gut und du bist groß. Und danke auch für das Essen, und noch mehr danken würde ich dir, wenn Mama uns zum Nachtisch auch ein Eis kaufen würde. Als das die anderen Restaurantgäste ringsum hörten und anfingen zu lachen, da war auch eine Frau dabei, die räusperte sich so ein bisschen und sagte: Also, das ist das, was mit diesem Land nicht in Ordnung ist, dass die Kinder heute noch nicht mal mehr wissen, wie man richtig betet. Also Gott um Eiscreme zu bitten, das habe ich nie gemacht. Und als sein Sohn das hörte, brach er natürlich in Tränen aus. und fragte den Vater, habe ich das falsch gemacht? Ist Gott jetzt böse mit mir? Und als mein Freund das hörte, hat er versucht, ihm zu versichern, nein, Gott ist ganz bestimmt nicht böse. Warum sollte er das sein? Aber der Kleine blieb untröstlich. Und dann kam ein älterer Herr vom Nachbartisch an und sagte, wohl zu dem Sohn, winkte den so an sich heran. Also ich glaube nicht, dass Gott darüber böse ist. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, Gott denkt, das ist ein wunderbares Gebet, was du da gesprochen hast. Meinst du wirklich? Fragte er da den älteren Mann. Und der beugt sich nochmal etwas tiefer runter zu dem kleinen Jungen und sagt in einem etwas theatralischen Flüsterton, also guckt die Frau an, die diese Bemerkung gemacht hat, zu blöd aber auch, dass die niemals Gott für Eiscreme gebeten hat. Ein bisschen Eiscreme ist immer gut für die Seele. Natürlich hat mein Freund seinen Kindern nach dem Essen auch noch ein Eis bestellt. Und als das Eis dann kam, dann, so erzählt er mir weiter, war dann der Sechsjährige aber nicht sofort dabei, das Eis zu essen, sondern er dachte einen Moment drüber nach und stand dann ohne ein Wort weiter zu sagen auf und ging zu dem Tisch, wo die Frau saß und stellte das Eis vor sie hin. Die Frau ganz verdattert, aber er sagte dann, das ist hier, das ist für dich. Eiscreme ist manchmal gut für die Seele. Und meiner Seele geht es im Moment ganz gut. Tragen unsere Seele immer in der Hand. Amen.